Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier von uns jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Ich bin Nina Bus-Bartels. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und heute geht es bei uns um die Frage, warum wir als Gesellschaft es eigentlich nicht schaffen, den Klimawandel aufzuhalten.
Wissenschaftlich besteht seit langer Zeit Konsens, dass der menschengemachte Klimawandel stattfindet. Inzwischen seit mehr als einem halben Jahrhundert wissen wir das. Und trotzdem ist die politische Reaktion so zögerlich. Jetzt die Frage, warum Gesellschaften, gerade eben auch die demokratischen Gesellschaften, sich so schwer damit tun, darauf angemessen zu reagieren. Das heißt also, hier gibt es bestimmte Industrien, deren Interessen bedroht sind aufgrund dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und die haben deswegen Zweifel an den wissenschaftlichen Erkenntnissen erzeugt.
Es gibt viele Gründe, warum wir es nicht hinbekommen zu handeln. Einer der Gründe ist der Einfluss politischer und industrieller Lobbygruppen. Und genau darüber forscht Anna Leuschner. Sie ist Wissenschaftsphilosophin an der Uni Wuppertal. In ihrem Vortrag erklärt Anna Leuschner, wie sich die Strategien gegen den Klimaschutz verändert haben. In den 1990er und 2000er Jahren wurde der Klimawandel schlicht geleugnet. Heute ist das schwieriger, weil wir die Auswirkungen des Klimawandels schon spüren. Es wird heißer, extreme Wetterereignisse nehmen zu. Und deswegen haben Lobbygruppen ihre Strategien verändert.
Ich nehme an, dass dieser wachsende Einsatz dieser neuen Strategien dazu beiträgt, wissenschaftliche und politische Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen zu lenken, und zwar insbesondere auf technologische Lösungen.
Anna Leuschner hat ihren Vortrag am 20. Mai 2026 am Wuppertal-Institut gehalten und ihr Vortrag heißt »Vom Leugnen zum selektiven Nichtwissen – über alte und neue Strategien gegen den Klimaschutz«.
Gut, dann fange ich damit an. Und erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung und der Vortrag, den ich halte, »Vom Leugnen zum selektiven Nichtwissen – über alte und neue Strategien gegen den Klimaschutz«, teilt sich ein bisschen auf, also ein Teil dieser Forschung ist relativ alt für mich, also da arbeite ich einfach schon ganz lange dran, die alten Strategien sozusagen, und der Teil zu den neuen Strategien ist für mich ziemlich neu, es ist relativ work in progress. Gut, dann beginne ich. Der Vortrag besteht grob aus drei Teilen. Ich beginne mit einer kurzen historischen Einführung, um zu zeigen, dass wir über die globale Erwärmung und über die Probleme, die mit der globalen Erwärmung einhergehen, schon sehr lange Bescheid wissen. Das kontrastiere ich dann mit einigen Belegen für das politische und öffentliche Zögern, auf dieses gesicherte Wissen angemessen zu reagieren. Und an diesen historischen Teil anknüpfend ergibt sich dann im zweiten Teil meines Vortrags die Frage, woher dieses politische Zögern kommt. Und da werde ich mich auf die Strategien konzentrieren, die von industriellen und politischen Akteuren eingesetzt wurden und werden, um den Klimaschutz zu untergraben. Ziel dieser Strategien ist vornehmlich, die öffentliche Meinungsbildung und politische Entscheidungsfindung zu manipulieren. Und das wird oftmals getan, indem die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft in Zweifel gezogen wird. Und wie genau das eben funktioniert, das beleuchte ich in diesem zweiten Teil des Vortrags. Da werde ich also auf die alten und neuen Strategien gegen den Klimaschutz eingehen und ein bisschen erklären, was ich mir darunter vorstelle, was ich darunter verstehe. Dann werde ich schließlich im dritten und abschließenden Teil des Vortrags etwas genauer auf die verschiedenen Effekte eingehen, die diese Strategien haben. Gut, also ich beginne mit der historischen Einführung, mit dem historischen Hintergrund. Das mache ich deswegen, weil ich denke, dass das für mein Argument einfach ziemlich wichtig ist, am Anfang mal daran zu erinnern, dass wir bereits sehr lange darüber Bescheid wissen, dass es einen menschengemachten Klimawandel eigentlich gibt, ja, dass der tatsächlich stattfindet. Deswegen so ein ganz kurzer Sprung durch die Geschichte dazu. Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts, in den 1950er Jahren, da hat Charles Keeling den stetigen Anstieg von Kohlendioxid in der Atmosphäre dokumentiert. Das bedeutet zunächst, er hat begonnen, systematisch Daten über die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu erheben. Und auf Basis dieser Daten hat er die bekannte Keeling Curve generiert. Die Kurve zeigt den Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ja? Und diese Messungen haben den ersten klaren empirischen Beleg dafür geliefert, dass menschliche Aktivitäten tatsächlich die Atmosphäre der Erde verändern. In den folgenden Jahrzehnten ist WissenschaftlerInnen und politischen Entscheidungsträgern dann zunehmend bewusst geworden, dass dieser Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre erhebliche Risiken mit sich bringt. Ein entscheidender Schritt folgte dann 1988 mit der Gründung des Intergovernmental Panel on Climate Change, des IPCC, durch die Vereinten Nationen. Das finde ich eben auch immer wieder beeindruckend, sich klarzumachen, wie lange es das schon gibt, ne? Dass das 1988 schon gegründet wurde. Und dann Anfang der 1990er Jahre wurde mit der Verabschiedung der United Nations Framework Convention on Climate Change der Klimawandel institutionell als globale Herausforderung anerkannt. Das heißt also zusammengefasst, bereits 1992 bestand ein internationaler Konsens darüber, dass die globale Erwärmung stattfindet, dass sie menschengemacht ist, dass sie mit erheblichen Risiken einhergeht und dass sie deshalb internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und politische Koordination erfordert. Das ist zu dieser Zeit schon klar gewesen und es ist ein Problem, das dann eben auch zunehmend ins öffentliche Bewusstsein gekommen ist in dieser Zeit. Auch da kurz auf die Meilensteine hingewiesen, es gibt sicher noch mehr, aber einfach so ein bisschen, dass man so sich klar macht, was da eigentlich passiert ist. Ein Meilenstein wäre zum Beispiel Ende der 1990er Jahre die sogenannte Hockeyschlägerkurve, die von drei Klimawissenschaftlern veröffentlicht wurde zu der Zeit 1999. Diese Kurve zeigt die Temperaturentwicklung der letzten 1000 Jahre. Also es ist eine paläoklimatologische Arbeit. Ja, also das Klima der letzten 1000 Jahre ist da rekonstruiert worden. Und dann sieht man eben, dass nach einer sehr langen Phase relativer Stabilität plötzlich, nämlich zum Zeitpunkt der Industrialisierung, ein starker Temperatureinstieg einsetzt. Und deswegen hat diese Kurve diese typische Form von einem Hockeyschläger. Deswegen heißt die so, Hockeyschlägerkurve. Das ist eine Darstellung, die eben sehr einschlägig ist. Deswegen ist sie auch medial aufgegriffen worden vielfach und ist damit zu einem starken Symbol für den anthropogenen, also den menschengemachten Klimawandel geworden. Ähnlich wie die sogenannten Klimastreifen, die Sie ja wahrscheinlich auch alle kennen. Diese Darstellung, die so aussieht wie ein Barcode, ja, bei dem die Farben eben von blau zu immer dunklerem Rot wechseln und dadurch die Erwärmung sichtbar machen. So, angesichts der wiederholten Warnungen und der sich eben über etwa 70 Jahre angesammelten wissenschaftlichen Evidenz könnte man jetzt erwarten, dass politische und wirtschaftliche Reaktionen schnell gefolgt wären. Aber wie wir wissen, ist die Reaktion sehr zögerlich ausgefallen. Auch und gerade in vielen demokratischen Gesellschaften. Und auch KlimawissenschaftlerInnen haben das deutlich kritisiert. Hier ein Beispiel, auf das ich kurz eingehen will, einfach um das zu illustrieren. 2022 haben, ich glaube, drei Klimawissenschaftler gemeinsam Kritik geübt hier. Sie haben das sehr explizit formuliert. Sie schreiben, und das übersetze ich jetzt hier mal frei aus dem Englischen, die Tragödie der Klimawissenschaft besteht darin, dass überzeugende Belege gesammelt, neue Warnungen ausgesprochen, neue Institutionen geschaffen und neue Methoden entwickelt werden, um die Probleme anzugehen. Dennoch steigen Treibhausgasemissionen und andere Indikatoren für den Klimawandel Jahr für Jahr weiter an. Und sie gehen dann weiter in dem Aufsatz, in dem sie sogar ein Moratorium für das IPCC fordern. Da schreiben sie, wir fordern einen Stopp aller weiteren IPCC-Berichte, bis Regierungen bereit sind, ihre Verantwortung ernsthaft wahrzunehmen und Maßnahmen zu ergreifen, um ein sicheres Maß an globaler Erwärmung zu gewährleisten. Was sich jetzt hieran also zeigt, ist eine starke Spannung, ja, zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, wissenschaftlichen Befunden und der Bereitschaft der Politik, diesen Befunden entsprechend zu handeln. Diese Spannung zeigt sich, um auch das noch zu illustrieren, einerseits natürlich an den zahlreichen Protestbewegungen, ja, also Fridays for Future wurde schon genannt und Extinction Rebellion und so weiter, der ganze soziale Protest, aber zum anderen auch, das habe ich jetzt hier als Beispiel mal gewählt, in der Zunahme klimawandelbezogener Gerichtsverfahren. Es gibt einen UN-Bericht über Klimawandel im Gerichtssaal, der zeigt, dass die Klimaklagen weltweit erheblich zugenommen haben. Es gibt die Columbia Law School, die dazu mit der Climate Litigation Database einen Überblick bietet. Hier werden also alle Klimaklagen zum Zwecke des Überblicks registriert. Und man kann sich das einfach mal anschauen. Also Sie können einfach mal auf diese Seite gehen und sich da einen Überblick verschaffen über die Zunahme der weltweiten Klimaklagen. So, was ich jetzt gezeigt haben möchte damit, anhand dieser Beispiele und Illustrationen, ist, dass angesichts der offensichtlichen Dringlichkeit des Problems das politische Handeln so zögerlich ist. Und da ist jetzt halt die große Frage, warum? Warum ist sie so zögerlich? Da gibt es zweifellos eine große Menge von Gründen dafür. Ja? Es gibt viele Gründe, warum wir da so hinterherhinken und warum wir das nicht so richtig hinbekommen, entsprechend zu handeln. Politische Gründe gibt es, soziale Gründe, es gibt sicher auch psychologische Gründe. Und das sage ich deswegen, weil ich jetzt in diesem Vortrag nur auf einen dieser vielen Gründe eingehen kann. und das ist eben auch der Bereich, zu dem ich forsche, nämlich auf den strategischen Einfluss politischer und industrieller Lobbygruppen. Ich konzentriere mich dabei vor allem auf die USA und andere westliche Demokratien, weil für diese Bereiche einfach dieses Problem besonders gut erforscht ist. Also da gibt es einfach sehr, sehr viel auch empirisches Material, das ich nutzen kann. Ich selber bin ja Philosophin, arbeite nicht empirisch, sondern ich stütze mich auf empirisches Material aus den Sozialwissenschaften überwiegend. So, genau, damit komme ich jetzt zum zweiten Teil des Vortrags, nämlich zu diesen Strategien, zu den alten und neuen Strategien gegen den Klimaschutz. Zunächst mal zu den alten Strategien. Und da ist es so, dass es seit auch inzwischen mehr als 15 Jahren verlässliche Belege dafür gibt, dass bestimmte industrielle und politische Interessengruppen gezielt Zweifel an wirtschaftlich unbequemen wissenschaftlichen Erkenntnissen gestreut haben. Das heißt, die haben ganz strategisch zu dem Zweck, politische Regulierung zu verhindern, haben sie hier an wissenschaftlichen Erkenntnissen gerüttelt. Und das betrifft vor allen Dingen Bereiche aus den Umwelt- und Gesundheitswissenschaften, also beispielsweise Forschung zu gesundheitsschädigenden Wirkungen von Chemikalien. Ein ganz bekannter historischer Fall, den Sie wahrscheinlich alle kennen, ist die Forschung zu DDT, also der Fall von Rachel Carson, die unter Beschuss geraten ist. Ein anderer auch sehr bekannter Fall ist Forschung zur krebserregenden Wirkung von Tabakkonsum. Die Tabakindustrie hat sich hier sehr hervorgetan. Und dann gibt es eben auch das gleiche Phänomen bezüglich der menschengemachten globalen Erwärmung. Das heißt also, hier gibt es bestimmte Industrien, deren Interessen bedroht sind aufgrund dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und die haben deswegen Zweifel an den wissenschaftlichen Erkenntnissen erzeugt. Diese strategische Produktion von Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wurde insbesondere durch einen Forschungszweig untersucht und aufgedeckt, der sich Agnotology nennt, also die Lehre vom Nichtwissen. Ja, das ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das vor allem aus der Wissenschaftsgeschichte hervorgegangen ist. Also die Philosophie ist da leider etwas hinterhergehinkt. Ich würde sagen, das haben wir vor allen Dingen der Geschichte zu verdanken. Die Geschichte hat hier wirklich Pionierarbeit geleistet. Und ja, was macht die Agnotology? Sie beschäftigt sich, wie gesagt, mit Nichtwissen. Ja, das heißt, sie zeigt insbesondere, wie eben das, was wir nicht wissen, entsteht. Und zwar teilweise ist das zufällig so, dass wir Dinge nicht wissen. Aber teilweise eben auch, weil das erzeugt und aufrechterhalten wird, weil es gewollt ist, dass wir bestimmte Dinge nicht wissen. So, damit beschäftigt sich diese ganze Literatur. Es gibt noch viel, viel mehr. Das sind einfach so bekannte Monographien zum Thema. Und eine Kollegin von mir, die Wissenschaftsphilosophin Manuela Fernandez-Pinto, hat sich dankenswerterweise mal diese ganze riesige Literatur vorgenommen und hat versucht, die Strategien zu kategorisieren, also einen Überblick zu verschaffen über diese verschiedenen Strategien, die da identifiziert worden sind in der Literatur. Und damit ist sie zu 5 Hauptkategorien dieser Strategien gekommen. Erstens findet eine taktische Überbetonung von Unsicherheit statt. Das heißt, es wird behauptet, solange irgendwie wissenschaftliche Unsicherheit besteht, muss nicht politisch gehandelt werden. Zweitens werden industriefreundliche, pseudowissenschaftliche Institute, Thinktanks, Förderlinien und so weiter eingerichtet und finanziell unterhalten, sodass das nach außen so aussieht, als bestünden wissenschaftliche Kontroversen, obwohl es eben eigentlich innerhalb der Wissenschaft gar keine Kontroversen mehr gibt zu dem Thema. Jedenfalls keine grundsätzlichen. Ja, und das heißt, was da passiert ist sozusagen, es wird ein scheinbarer Dissens, ein Pseudodissens produziert und aufrechterhalten. Zum selben Zweck kommt es drittens zum Einsatz von Pseudo-ExpertInnen, die medial öffentlichkeitswirksam auftreten. Viertens werden Medien manipuliert, insbesondere durch das taktische Ausnutzen des Prinzips der ausgewogenen Berichterstattung. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass es in der medialen Berichterstattung so aussieht, als sei dieser scheinbare Dissens auf beiden Seiten gleich stark. Und fünftens werden unliebsame Forschende gezielt angegriffen, bedroht und diffamiert. Und speziell zu diesem letzten Punkt, zu den Angriffen auf Forschende, habe ich in den letzten Jahren ganz viel gearbeitet, weil das zunimmt. Also Personen, die öffentlich wichtige Arbeit machen, und dazu zählen auch WissenschaftlerInnen, werden eben immer mehr angegriffen, geraten immer mehr unter Beschuss. Und mich hat halt interessiert, inwiefern, also ich bin eigentlich Wissenschaftsphilosophin, mich hat interessiert, inwiefern das die Forschung beeinträchtigt. Und dazu habe ich zusammen mit Manuela Fernandez-Pinto auch gearbeitet. Wir haben ein Buch geschrieben, aber dieses Buch ist noch im Erscheinen. Also das ist noch in der Begutachtung. Wird aber hoffentlich irgendwann erscheinen. Und da geht es genau darum. Also wenn Sie sich dafür interessieren und da weiter informieren wollen über Wissenschaftsfeindlichkeit, Angriffe auf Wissenschaft und wie sich das auswirkt auf die Wissenschaft, dann können Sie da mal reinschauen. So, dass wir also über diese Strategien, über diese 5 Strategien so gut Bescheid wissen, ne? Das ist also insbesondere das Verdienst der Agnotology. Und jetzt mit Blick auf den Klimawandel sind hier insbesondere Naomi Oreskes und Eric Conway zu nennen. Das sind so die beiden, die wirklich als erste zentral gezeigt haben, dass hier die Kohle- und Ölindustrie alle diese 5 Strategien wirklich intensiv eingesetzt hat, um die Verbreitung des Wissens über den menschengemachten Klimawandel zu unterminieren. So, jetzt ist es aber so, dass in den letzten 2 Jahrzehnten ein strategischer Wandel hier stattgefunden hat. Und das hat vornehmlich damit zu tun, dass die globale Erwärmung eben so offensichtlich geworden ist, dass Leugnung als Strategie nicht mehr so richtig gut funktioniert. Ja? Wir erleben den Klimawandel in unserem Alltag und auch in den Nachrichten, werden wir beständig mit dem Klimawandel konfrontiert. Hitzewellen nehmen zu, Trockenheit nimmt zu, Waldbrände werden häufiger. Auch hier bei uns in Mitteleuropa, auch in Deutschland, haben wir immer mehr damit zu tun, mit diesen Problemen. Gleichzeitig kommt es immer häufiger zu Hochwassern, zu Überschwemmungen, natürliche Arten verschwinden oder ändern ihr Verhalten und so weiter. Wir haben einfach immer mehr auch unmittelbar damit zu tun. Und deswegen ist Leugnen als Strategie einfach nicht mehr richtig effektiv. Ja, es ist einfach nicht mehr so richtig überzeugend zu sagen, nee, das ist nicht so, wenn man es die ganze Zeit direkt vor Augen hat. Ich würde sagen, es findet in bestimmten Kreisen immer noch statt. Also es ist als Strategie noch nicht aus der Welt, aber es wird immer mehr abgelöst und überlagert von anderen Strategien. Und das sind diese neuen Strategien, von denen ich jetzt spreche. Also der Vortrag ist ja übertitelt mit alte und neue Strategien gegen den Klimaschutz. Und da will ich so diesen Cut machen und sagen, da geht es jetzt nicht mehr ums Leugnen des Klimawandels, sondern es geht eher ums Leugnen der erforderlichen Maßnahmen. Ja? So, was ist damit jetzt genau gemeint mit diesen neuen Strategien? Also, da gibt es einen Aufsatz, den ich besonders gut finde, weil er einfach sehr übersichtlich ist. Und ich fand ihn sehr, sehr hilfreich. Das ist der Aufsatz hier von Lamp et al. Aus dem Jahr 2020. Die haben also auch wieder versucht, diese neuen Strategien zu identifizieren und zu kategorisieren. Und ich gehe es kurz durch. Also die erste Kategorie ist die Umwälzung von Verantwortung. Ja, also das heißt, das funktioniert speziell durch eine besondere Betonung individueller Verantwortung, um von der Verantwortung von Industrie und Politik abzulenken. Ein bekanntes Beispiel ist die Popularisierung des individuellen CO2-Fußabdrucks, was beispielsweise BP mit einem entsprechenden Online-Rechner vorangetrieben hat. Dann zweitens die Förderung nicht transformativer Lösungen. Damit meinen Lamp et al. Lösungsvorschläge, die keine grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Änderungen erfordern, sondern eben den wirtschaftlichen Status quo aufrechterhalten, also Business as usual. So, das sind insbesondere technologische Lösungsansätze. Techniken zum Beispiel für Carbon Capture and Storage, also CCS-Ansätze. Das heißt, da geht es um die Abscheidung und Speicherung von CO2. Und da komme ich zum Schluss des Vortrags nochmal kurz drauf zurück. Und dann die dritte Kategorie ist die Betonung der Kosten von Klimaschutzmaßnahmen. Und die vierte ist die Verbreitung von Hoffnungslosigkeit und Fatalismus. Das heißt, da wird behauptet, dass die Situation ohnehin aussichtslos ist, wir können eh nichts mehr dagegen tun, es hat eh keinen Zweck. Das heißt, so die Handlungsbereitschaft wird untergraben. Im Englischen spricht man von Doomism. Jetzt ist das nicht nur dieser eine Aufsatz von Lamp et al., deswegen habe ich noch 2 weitere mal dazugenommen, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Das eine ist ein Buch des Klimaforschers Michael Mann, The New Climate War. Er kommt also zu ganz ähnlichen Ergebnissen, dass da diese Art von Strategiewandel stattfindet. Das andere ist eine Studie von 2024, die ich ganz interessant fand, auf die ich erst kürzlich aufmerksam geworden bin. Da wird die Verschiebung in den Strategien ebenfalls beschrieben. Und das ist ganz interessant, weil hier eine computergestützte Diskursanalyse durchgeführt worden ist. Und dabei sind die Transkripte von mehr als 12.000 Videos aus klimawandelskeptischen YouTube-Kanälen ausgewertet worden, um zu erfassen, wie sich die Narrative zwischen 2018 und 2023 verändert haben. Also und all das geht sozusagen in dieselbe Richtung. All das bestätigt nochmal diesen Befund von Lamp et al. So, also das ist das, was ich mit den neuen Strategien meine. Ja? Und jetzt habe ich also diese Strategien beschrieben, die alten Strategien, die neuen Strategien, diese Überlagerung, die da stattfindet, und komme damit zum dritten Teil, zu den Effekten, die diese Strategien haben. Und da gehe ich jetzt so vor, dass ich erstmal was sage zu den Effekten der alten Strategien, aber auch nur ausschnittsweise. Weil da gibt es auch ganz viel Literatur inzwischen dazu. Und ich möchte eigentlich nur auf 2 Bereiche eingehen, nämlich einmal auf die Auswirkungen auf das öffentliche Bewusstsein über den Klimawandel und dann zum anderen auf die Auswirkungen auf die Wissenschaft, also auf die Erkenntnisgewinnung über den Klimawandel. Also erstmal das öffentliche Bewusstsein. Wenn wir da jetzt auf die USA blicken, dann zeigt sich wenig überraschend, dass ein nicht unbedeutender Teil der Bevölkerung in den USA Zweifel an der Existenz des menschengemachten Klimawandels hat. Und ich konzentriere mich jetzt hier nur auf die USA, weil wir hier eben eine besonders gute Datenlage haben. Und zwar gibt es umfangreiche Daten vom Yale Project on Climate Change Communication, also an der Yale University. Die machen das seit 2009 jährlich, eine riesige repräsentative Umfrage. Und daher wissen wir eben, dass es einen soliden Prozentsatz von 30% gibt in den USA, die wirklich am menschengemachten Klimawandel zweifeln. Und ungefähr 23% denken, dass in der Wissenschaft kein Konsens darüber besteht, dass die menschengemachte globale Erwärmung stattfindet. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist eher eine Minderheit. Ist ja eigentlich ganz gut. Also das wird hier auch ein bisschen so geframed. Da sagen die, a majority of Americans think global warming is mostly human caused. Das könnte man natürlich auch positiv sehen. Aber ich würde halt darauf hinweisen wollen, dass angesichts des jetzt schon so lange gesicherten Stands der Wissenschaft, das doch eine bemerkenswert große und stabile Minderheit ist, die hier Zweifel hegt. Und es ist naheliegend anzunehmen, dass die alten Strategien dabei eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben. Auch da wieder, das ist ganz sicher nicht der einzige Grund. Ne? Also wir wissen, dass soziodemografische Faktoren hier eine Rolle spielen, Zugang zu verlässlichen Informationsquellen. Vor allem gibt es in den USA auch eine starke Korrelation mit der politischen Ausrichtung. Ja, es ist bekannt, dass die Zweifel im republikanischen Lager deutlicher verbreitet sind als im demokratischen Lager. Auch dazu gibt es Zahlen in den Yale Reports. Aber es liegt eben nahe anzunehmen, dass die alten Strategien, die da so intensiv eingesetzt worden sind, wesentlich dazu beigetragen haben, solche Zweifel zu verbreiten und zu stabilisieren und politisch zu festigen. Gut, der zweite bedeutende Effekt der alten Strategien, auf den ich kurz eingehen möchte, ist, dass es inzwischen solide Evidenz dafür gibt, dass WissenschaftlerInnen tendenziell kontroverse Themen vermeiden und falsch-negative Fehler falsch-positiven Fehlern vorziehen. Das ist jetzt ein bisschen technisch formuliert. Einfach gesagt heißt das, die sichern sich einfach besonders stark ab, bevor sie einen Befund als verlässlich bezeichnen. Und an dem sogenannten Burning Embers Diagram lässt sich das gut veranschaulichen. Das ist ein Diagramm, das zentrale Risikobereiche des Klimawandels abbildet. Also zum Beispiel Risiken für vulnerable Ökosysteme, Risiken durch Extremwetterereignisse oder Risiken für die globale Verteilung von Klimaschäden. Diese Risiken werden dann in dem Diagramm entlang einer Temperaturskala dargestellt. Also je stärker die globale Erwärmung ausfällt, desto höher werden die Risiken eingeschätzt. Farblich wird das wie eine Art Warnskala dargestellt, von moderatem Risiko, das ist der gelbe Bereich, bis hin zu sehr hohem Risiko, das ist der rote Bereich. Und der Name Burning Embers, auf Deutsch wären das ja glühende Kohlen. Der kommt eben daher, dass die Darstellung farblich so aussieht. Der Farbverlauf erinnert an glühende Kohlen. So, das Interessante ist jetzt die Geschichte von dem Diagramm. Seit der ersten Veröffentlichung 2011 ist das mehrmals aktualisiert worden. Und wenn man sich jetzt die verschiedenen Versionen nebeneinander anschaut, dann sieht man ein klares Muster. Nämlich die Risikoeinschätzungen werden von Update zu Update sozusagen nach oben korrigiert. Ja, das heißt, Risiken, die in früheren Versionen erst bei stärkerer Erwärmung als hoch eingeschätzt wurden, gelten in späteren Versionen schon bei geringerer Erwärmung als hoch. Das heißt, im Rückblick zeigt sich, dass das IPCC in seinen Risikoeinschätzungen durchgehend zu vorsichtig war. Es ist, anders gesprochen, sehr konservativ. Das IPCC ist sehr konservativ. Und das ist besonders interessant, wenn man sich vor Augen hält, dass der Klimaforschung und speziell eben auch dem IPCC von Seiten der Leugner eigentlich immer wieder Alarmismus und Hysterie vorgeworfen werden. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Ja. Für diesen Konservatismus im IPCC gibt es eine Reihe von Gründen. Und um die Geschichte dieses Diagramms zum Beispiel zu erklären, ist es sicher nicht ausreichend zu sagen, da waren die bösen Leugner und die haben Druck auf die Wissenschaft ausgeübt und deswegen sieht das so aus, sondern es gibt eine Reihe von Gründen, die eine Rolle spielen. Und ein Grund, der mir besonders relevant erscheint, auch als Wissenschaftsphilosophin, ist die Tatsache, dass es eben grundsätzlich in der Wissenschaft eine Tendenz zur Vorsicht gibt. Ja, also methodisch gesprochen, wieder werden falsch-negative Fehler tendenziell eher falsch-positiven Fehlern vorgezogen. Und im Allgemeinen ist das eigentlich auch eine gute Sache, epistemisch gesehen. Ja, also erkenntnistheoretisch gesprochen ist das eigentlich was Gutes, weil wir wollen verlässliche Befunde. Wir wollen ja nicht, dass die Wissenschaft irgendwas vorschnell als gesichert rausgibt, obwohl das noch gar nicht gesichert ist. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass dieser Konservatismus den wir hier sehen, in dieser Ausprägung und in dieser Stärke nicht nur methodisch erklärbar ist, sondern offenbar auch durch den Druck auf die wissenschaftliche Gemeinschaft verstärkt wird. Insbesondere durch die Anfeindungen und wiederholten Infragestellungen der Integrität und Kompetenz von WissenschaftlerInnen. Und da komme ich jetzt auch nicht einfach so drauf, oder ich behaupte es nicht einfach so, sondern inzwischen haben wir auch relativ viel empirische Evidenz dafür. Das heißt, wir haben Interviews mit WissenschaftlerInnen. Es gibt inzwischen sehr, sehr viel anekdotische Evidenz, also einfach Aussagen von KlimaforscherInnen, die eben sagen, sie vermeiden bestimmte Fragen oder sie wollen sich lieber doppelt und dreifach absichern, bevor sie irgendwie einen Befund als gesichert herausgeben. Und das spielt sicherlich eine Rolle, wenn es darum geht, diesen Konservatismus zu erklären. So, nochmal, es gibt noch eine Reihe von weiteren Effekten dieser alten Strategien, also der Leugnung des Klimawandels, auf die ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht eingehen kann. Aber dazu habe ich auch viel geforscht und da einiges zu veröffentlicht. Also wenn Sie das interessiert und Sie sich da weiter informieren möchten, können Sie auch gerne auf meiner Homepage bei meinen Veröffentlichungen gucken und dann finden Sie da den ein oder anderen Aufsatz dazu. Jetzt möchte ich auf die neuen Strategien noch eingehen, abschließend, also auf die Effekte der neuen Strategien. Und da ist es so, dass es dazu meines Wissens, allerdings komme ich aus der Perspektive der Philosophie, noch wirklich nicht viel Forschung gibt. Also aus der Philosophie jedenfalls gibt es einen wirklich hervorragenden Aufsatz von einem jungen Kollegen aus Cambridge, Ahmad Elaba. Und Elaba diskutiert die Auswirkungen der neuen Strategien auf Individuen. Da spricht er von moralisch subversiver Expertise. Damit meint er, dass beim Einsatz dieser Strategien regelmäßig wissenschaftliche Expertise herangezogen wird. Das heißt, wissenschaftliche Fakten werden korrekt dargestellt, aber die werden dann mit irreführenden Narrativen kombiniert. Das heißt, die Wissenschaft wird hier taktisch vereinnahmt. Das ist der Punkt, auf den Ahmad Elaba in seinem Aufsatz abzielt. Was da versucht wird, ist die moralische Handlungsfähigkeit von Individuen zu untergraben. Er zeigt das in dem Aufsatz anhand einer Fallstudie, also eines Beispiels. Dieses Beispiel nimmt auch ziemlich viel Raum in dem Aufsatz ein. Es ist ein ziemlich komplexes Beispiel, das sich aber wirklich lohnt zu lesen und sich da einmal reinzudenken und das nachzuvollziehen, weil das wirklich unglaublich eigentlich ist. Ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen, was er da zeigt, nämlich es geht um eine Klimaschutz-Deregulierung unter der ersten Trump-Regierung. Was da gemacht wurde bei dieser Deregulierungsmaßnahme ist, es wurden bestimmte wissenschaftliche Fakten herangezogen, das heißt, die wurden nicht geleugnet oder verzerrt, sondern im Gegenteil, die wurden korrekt dargestellt und es wurde ausdrücklich anerkannt, dass der anthropogene Klimawandel stattfindet, dass das eine riesige Gefahr ist. Es wurde sogar eingeräumt, dass die IPCC-Berichte vermutlich zu konservativ sind, da steht da alles drin. Und trotzdem wird dann diese Deregulierung gerechtfertigt, indem diese wissenschaftliche Evidenz mit bestimmten Narrativen kombiniert wird. Und damit wird die moralische Dringlichkeit von Klimaschutz einerseits relativiert und andererseits die Handlungsbereitschaft untergraben. Also zum Beispiel wird betont, dass die Klimakrise ohnehin kaum aufzuhalten ist, ja, oder dass einzelne Beiträge sowieso nur ganz wenig ausmachen würden. Und das sind also genau diese neuen Strategien, die ich Ihnen vorgestellt habe, die bei Lamp et al. Identifiziert worden sind und in den anderen Veröffentlichungen dazu. Also genau das wird hier gemacht. Und durch die Kombination eben mit der Zitation der wissenschaftlichen Befunde wird versucht, dem Ganzen zusätzliches Gewicht zu verleihen. Das heißt, die besondere Glaubwürdigkeit von Wissenschaft, die wird hier sozusagen ausgenutzt. Ne? Die spezifische Autorität von Wissenschaft, die ja eigentlich eine Rechtfertigung hat, die wird hier instrumentalisiert und missbraucht. So, wie gesagt, also meines Wissens ist dieser Aufsatz von Elaba bislang die einzige Arbeit, die wirklich dezidiert auf die Effekte dieser neuen Strategien ausgeht, jedenfalls in der Philosophie. Und mir scheint aber naheliegend anzunehmen, dass es noch eine ganze Reihe anderer Effekte geben könnte. Und insbesondere scheint es mir naheliegend anzunehmen, dass es auch auf institutioneller Ebene eine Reihe von Auswirkungen hat, dass diese Strategien zum Einsatz kommen. Hier wird es jetzt so ein bisschen spekulativ, aber ich nehme an, dass dieser wachsende Einsatz dieser neuen Strategien dazu beiträgt, wissenschaftliche und politische Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen zu lenken, und zwar insbesondere auf technologische Lösungen. So, hier greift jetzt für mich als Wissenschaftsphilosophin und auch Wissenschaftsforscherin im weiteren Sinne wieder die Agnotology ganz gut, nämlich der Begriff des selektiven Nichtwissens, Selective Ignorance im Englischen, den der Wissenschaftsphilosoph Kevin Elliott entwickelt hat, und zwar in Anschluss an Robert Proctors Konzept des passiv konstruierten Nichtwissens. Der Robert Proctor ist ein Wissenschaftshistoriker, der den Bereich der Ethnology quasi begründet hat. Meines Wissens geht der Begriff der Ethnology sogar auf den Robert Proctor zurück. Also der hat den Begriff zum ersten Mal benutzt. So, jetzt die Frage, was damit gemeint ist. Passiv konstruiertes Nichtwissen beziehungsweise selektives Nichtwissen. Damit ist gemeint, dass Wissen also nicht aktiv unterdrückt wird oder geleugnet wird, wie das eben bei den alten Strategien auch noch der Fall war. Das heißt, Nichtwissen wird hier nicht gezielt produziert, sondern damit ist gemeint, dass durch die Priorisierung bestimmter Forschungsfragen und Methoden andere mögliche Ansätze vergleichsweise aus dem Blick geraten. Und zwar einfach, weil wissenschaftliche Aufmerksamkeit und Ressourcen begrenzt sind. Ja, also wenn wir viele Ressourcen, wenn wir viel Zeit und Geld in die Erforschung zum Beispiel bestimmter technologischer Lösungen stecken, dann bleiben einfach nicht mehr so viele Ressourcen übrig für die Erforschung anderer Lösungsideen. Das ist sozusagen die Grundidee, die ich hier habe, dass ich diese Begriffe von Proctor und Elliott einfach einsetze, um das aus dieser Warte mal zu betrachten. Meines Erachtens wird dieser Zusammenhang hier durch diese neuen Strategien ausgenutzt. Ja, wenn wir uns jetzt unseren Fall der Klimaforschung anschauen, dann sehen wir ja, dass durch die neuen Strategien die Aufmerksamkeit so zu kanalisieren versucht wird, dass der Fokus auf technischen Lösungen liegt. Und das hat eben zugleich den Effekt, dass andere, womöglich effektivere Klimaschutzmaßnahmen nicht ausreichend erforscht werden. Das heißt, ein Effekt der neuen Strategien ist, wenn das so stimmt, ja, dass die Erforschung von Ansätzen, die zum Beispiel auf Veränderungen von Produktions- und Konsummustern abzielen, vergleichsweise in den Hintergrund gerät, weil die Aufmerksamkeit so stark auf die Erforschung technologischer Lösungen gelenkt wird. Und damit entstehen eben systematisch blinde Flecken im wissenschaftlichen und politischen Umgang mit dem Klimawandel. Es gibt bibliometrische Studien, wie ich auch erst vor kurzem jetzt gelernt habe, und darüber bin ich natürlich auch sehr froh, weil das genau in diese Richtung auch weist. Diese Studien zeigen, dass die Forschung zu sogenannten negativen Emissionstechnologien in den letzten Jahren außerordentlich stark gewachsen ist. Und darunter fallen insbesondere die CCS, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, also Carbon Capture and Storage Technologien. Und obwohl diese CCS-Technologien eigentlich eben nur begrenzt erprobt sind und auch erhebliche ökologische und soziale Risiken mit sich bringen, spielen die eine zentrale Rolle in der Forschung. Zum Beispiel sind sie zentraler Bestandteil der Klimaszenarien des IPCC. Das kann man in diesem Buch von Kari D. Brück und Mike Halm nachlesen, A Critical Assessment of the Intergovernmental on Climate Change. Ich denke, dass es noch weitere Beispiele gibt. Also diese CCS-Technologien, da gibt es halt jetzt inzwischen relativ viel Material zu. Deswegen bietet sich das sehr an, das als Illustration zu nehmen. Ich denke aber, wenn man zum Beispiel in Geoengineering reinguckt, da gibt es wahrscheinlich auch schon relativ viel dazu. Oder auch grüner Wasserstoff, dass man da halt einfach viele Beispiele finden, die diese Betonung dieser Forschung oder die zunehmende Wichtigkeit dieser Forschung eben belegen. Und da ist eben die Frage, warum. Genau. So, damit komme ich jetzt zu meiner Konklusion. Ich fasse kurz zusammen, was ich gesagt habe. Erstmal habe ich am Anfang kurz dargelegt, dass der menschengemachte Klimawandel wissenschaftlich lange erwiesen ist. Das heißt, wissenschaftlich besteht seit langer Zeit Konsens, dass der menschengemachte Klimawandel stattfindet. Inzwischen seit mehr als einem halben Jahrhundert wissen wir das. Und trotzdem ist die politische Reaktion so zögerlich. Jetzt die Frage, warum Gesellschaften, gerade eben auch die demokratischen Gesellschaften, auf die ich mich jetzt hier vor allem konzentriert habe, sich so schwer damit tun, darauf angemessen zu reagieren, muss man sehen, dass es eine Vielfalt von Gründen gibt. Und das strategische Unterminieren der Erkenntnisgewinnung und Verbreitung seitens industrieller und politischer Lobbygruppen ist eben nur einer dieser Gründe, aber ein sehr wichtiger, würde ich sagen. Also die Aktivitäten der Industrie sind hier wirklich nicht zu unterschätzen. So, das strategische Unterminieren der Erkenntnisgewinnung ist also wichtig. Und dabei lässt sich eine interessante Entwicklung erkennen, nämlich dass früher in den 1990er und 2000er Jahren der menschengemachte Klimawandel vornehmlich geleugnet worden ist. Das heißt, es wurde versucht, über diese Tatsache Zweifel zu produzieren und zu verbreiten. Aber seit Beginn der 2010er Jahre wird dieses Leugnen immer unplausibler, einfach aufgrund der alltäglichen Evidenz des Klimawandels. Und so kam es eben zu diesem allmählichen Strategiewechsel, also zu dieser allmählichen Überlagerung der alten Strategien mit den neuen Strategien, sodass der menschengemachte Klimawandel inzwischen eigentlich weitgehend anerkannt wird und gleichzeitig versucht wird, den Forschungsfokus und die politische Stoßrichtung in eine möglichst industriefreundliche Richtung zu lenken. Ja, mit Blick auf nachhaltige Demokratie was ja der Fokus der Tagung ist, sehen wir also daran, wie Prozesse demokratischer Meinungsbildung und Entscheidungsfindung manipuliert worden sind und manipuliert werden. Und das wäre mein Vortrag. Vielen Dank.
Das war die Wissenschaftsphilosophin Anna Leuschner mit ihrem Vortrag vom Leugnen zum selektiven Nichtwissen über alte und neue Strategien gegen den Klimaschutz. Anna Leuschner hat ihren Vortrag am 20. Mai 2026 am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie gehalten, und zwar im Rahmen der Tagung Nachhaltig demokratisch – sozial-ökologische Transformation als Schutz demokratischer Lebensformen. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.